Wenn du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren. Und wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren. Das ist ein Zitat von Mahatma Gandhi und das ist zu finden auf der Homepage von unserem heutigen Interviewgast Michael Rudnitsky. Herzlich willkommen, Michael. Du bist Fachanwalt für Strafrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht. Und wer du bist und was genau du machst, erzählst du uns vielleicht jetzt in 60 Sekunden oder ein bisschen länger.
Ja, hallo Marek, schön dich zu sehen. Und vielen Dank für deine Frage und die Gelegenheit, mich hier vorzustellen.
Gerne.
Das Wesentliche hast du, glaube ich, gesagt, also das Wesentliche für die Hörer. Rechtsanwalt, das seit 30 Jahren, seit gut 30 Jahren.
Wow.
Fachanwalt für Strafrecht und für Verkehrsrecht. Bin überzeugter Strafverteidiger. Das war immer mein Berufsziel und Wunsch. Und verfüge da über, denke ich, schon eine recht große Expertise. Ich war einer der ersten Fachanwälte für Strafrecht, die in Berlin überhaupt zugelassen worden sind.
Mhm.
Und mit dem Fachanwalt für Verkehrsrecht verhält es sich ähnlich. Das sind sozusagen die beiden Hauptgebiete, auf denen ich mich anwaltlich bewege.
Was gehört dazu, ein Fachanwalt zu werden? Also das hebt einen nochmal von einem normalen Anwalt ab, indem man einfach weitere Fortbildungen etc. macht.
Ja, das ist richtig. Also der Fachanwalt für Verkehrsrecht oder auch für Strafrecht muss besondere theoretische Kenntnisse nachweisen und muss über besondere berufliche Erfahrungen verfügen.
Mhm.
Und das prüft die Rechtsanwaltskammer, bei der man den Antrag stellt, als Fachanwalt zugelassen zu werden. Und erst wenn die das festgestellt hat, in Gestalt von Falllisten, die man vorlegen muss, Fälle, über die man berichten muss, Klausuren müssen geschrieben werden. Und wenn man durch dieses ganze Prüfungsszenario durch ist, dann bekommt man den Titel verliehen.
Also okay. Und du bist das nicht nur einmal, sondern du hast es in zwei verschiedenen Fachgebieten gemacht, was viele halt nicht mehr in einem schaffen, sozusagen.
Also das sind zwei Fachgebiete, das ist richtig.
Ja.
Und aus meiner Sicht das Interessante für meine Mandanten besteht halt darin, der besondere Nutzen, dass das Verkehrsrecht und das Strafrecht ja eine gemeinsame Schnittmenge haben. Das ist das Verkehrsstrafrecht. Also da, wo es eben um Straftaten geht, die vornehmlich im Straßenverkehr begangen werden. Da denke ich, darf ich mich schon mit Fug und Recht als Spezialist oder Experte bezeichnen.
Ist ja zertifiziert alles und schriftlich.
Entschuldigung, bitte?
Ist ja alles zertifiziert und schriftlich. Also
genau.
Ist so, dass du das aus dem Nichts behauptest.
Ja.
Du bist seit 30 Jahren im Geschäft, hast du gesagt.
Ja.
Wie wird man denn Anwalt? Beziehungsweise wie bist du auf die Idee gekommen, ich werde Anwalt?
Ja, das ist eine Frage, die ist gar nicht so einfach für mich zu beantworten, weil ich da relativ weit zurückschauen muss. Also ich weiß definitiv, dass ich bereits in der 7. Klasse beim ersten Kennenlerngespräch sozusagen, also was so nach diesem Schema abläuft, die Klassenlehrerin stellt sich vor und fragt, und wie heißt ihr denn und wisst ihr denn schon, was ihr mal werden wollt?
Ja.
Dass ich damals schon sagen könnte, ich will Strafverteidiger werden. Das deshalb auch so ein bisschen zur Verblüffung meiner Klassenlehrerin beigetragen hat, weil die mit Rechtsanwalt noch etwas anfangen können oder verstehen können, aber dass da schon so ein Wunsch nach einer Spezialisierung vorhanden war, ja, doch etwas, glaube ich, verwundert hat. Und selbst meine Klassenkameraden konnten sich nach vielen Jahren bei einem Klassentreffen daran erinnern, ich bin darauf angesprochen worden, die dann fragten, was machst du denn nun beruflich? Da ist ja ein Ding, das du tatsächlich. Ja, das geht halt zurück bis in eine Zeit, wo ich dir wirklich nicht mal hundertprozentig sagen kann, wie diese Wurzeln gelegt worden sind.
Krass. Du hast aber für dich schon relativ früh einfach erkannt, findest du ein spannendes Themengebiet und da möchtest du später mal drin arbeiten.
Ja, ich fand es immer interessant, das Recht Vorrang vor Gefühlen vielleicht auch wie Rache und Sühne hat.
Mhm.
Dass das Recht in unser Leben eine Ordnung bringt, die uns für uns alle, fürs gedeihliche Zusammenleben sehr förderlich ist. Und dass das Recht etwas ist, was uns davor schützt, vor der Willkür des Staates. Und ich habe es auch immer genossen, in einem Land zu leben, in dem ich vor der Willkür des Staates keine Sorge haben musste.
Ja.
Und ich denke, dass das auch in meinem Beruf als unabhängigem Organ der Rechtspflege auch mit zum Ausdruck kommt.
Mhm. Wobei natürlich jetzt in der Corona-Zeit viele da draußen sagen, der Staat macht hier sein eigenes Ding etc. Also jetzt haben wir vielleicht so viele Kritiker in Deutschland wie noch nie. Was ist dein USP? Beziehungsweise, ich weiß nicht, gibt es viele Fachanwälte in deinem Gebiet in Berlin, in Deutschland? Sagst du, es gibt da viele, die sich rumtummeln, oder ist es gar nicht so schwer, sich da von anderen abzuheben?
Also ich sage immer, es passt auf jeden Topf ein Deckel.
Ja.
Und ich habe so den Eindruck, meine Mandanten schätzen an mir, dass ich ihre Sprache spreche. Und sie verstehe und sie mich verstehen. Ich schätze das offene Wort. Ich schätze eine klare Sprache und ich fühle mich immer schon richtig angekommen auch bei meinen Mandanten, wenn die sich nach dem ersten Gespräch bei mir verabschieden mit den Worten, jetzt geht's mir schon viel besser. Das ist etwas, was ich gerne in den Notsituationen, die meine Mandanten erleben, beisteuern möchte, dass sie eine Orientierung bekommen, dass es ihnen besser geht mit mir an ihrer Seite als ohne mich.
Das heißt, du führst ein kostenloses Erstgespräch so oder so mit deinen Mandanten, wo man sich einfach kennenlernt, schaut, ob das passt etc.?
Also grundsätzlich ist auch ein Erstgespräch, wenn es bereits in eine Beratung übergeht, gebührenpflichtig, aber du hast völlig recht. Wenn ich etwas überhaupt nicht leiden kann, ist es, dass der Zugang zum Recht schon dadurch erschwert wird, dass man sich Gedanken machen muss, oh Gott, wie viel 100 Euro werde ich denn da schon los, nur weil ich mich da in den Wartebereich setze und einen Kaffee bekomme. Das gibt es bei mir nicht. Okay. Also ich lade immer wieder dazu ein, lass uns doch überhaupt erstmal kurz drüber sprechen, worum es geht. Ich kann relativ schnell sehen, in welche Richtung so ein Fall läuft. Wie gesagt, ich mache das seit 30 Jahren. Also niemand, der zu mir kommt und mir zur Begrüßung die Hand reicht, muss die Sorge haben, dass da gleich Geld drin stecken muss.
Okay. So viel Expertise, wie du hast, etc., das wurde natürlich auch ausgezeichnet, habe ich noch im Hinterkopf. Da geht es um eine große Zeitschrift, glaube ich, die dich
auszeichnet. Ja, da geht es um eine große Zeitschrift. Da geht es um den Fokus. Der Fokus hat ein Unternehmen beauftragt mit einer Marktbefragung, um zu ermitteln, wer sind, so wie der Fokus es nennt, die Top-Anwälte in der Bundesrepublik Deutschland. Und seit dem Jahre 2013 werde ich nun vom Fokus alljährlich als einer der Top-Anwälte in der Bundesrepublik Deutschland geführt. Diese Umfrage findet alljährlich statt. Was mich, ja, sage ich durchaus ganz offen auch stolz macht, ist, dass ich gerade von meinen Berufskollegen immer wieder genannt werde als der Spezialist auf meinem Gebiet. Und ich merke das auch in der anwaltlichen Praxis, im Alltag, dass ich immer mal wieder auch gerne von Berufskollegen angerufen werde, die mich fragen nach einem guten Rat, den sollen sie von mir auch bekommen.
Wow, also die Auszeichnungen sind wahrscheinlich zu finden in deiner Kanzlei in der Kantstraße.
Genau, also wenn du willst, kann ich sie dir auch zeigen. Ja. Die hängen hier sozusagen auf dem Flur, die darf man ja durchaus zeigen und muss sie nicht verstecken. Und jeder, der mich besucht, kann die hier sehen. Genau.
Wunderbar. Jetzt stellt sich vielen vielleicht die Frage, das habe ich auch live mitbekommen, als ich dich empfehlen wollte sozusagen, wo ich dich hoch angepriesen habe, Fokus, Top-Anwalt etc., was sich bei vielen Leuten da draußen, die gerade vielleicht auch in Berlin nicht so einen dicken Geldbeutel haben, was sich da auftut, ist die Frage, kann ich mir denn das leisten? Du hast es gerade kurz angeschnitten, das heißt, du ziehst hier keinen durch irgendwelche dubiosen Geschäfte das Geld aus der Tasche. Aber gibt es denn da einen Regelsatz sozusagen oder wird das dann individuell abgerechnet oder kostest du genauso viel wie ein schlechter Anwalt im Endeffekt?
Also zunächst mal, lass mich mal eins vorweg schicken. Ich werde gerade bei dieser Frage so ein bisschen an einen Satz von meiner Mutter erinnert, die immer gesagt hat, billig kann ich mir nicht leisten. Ja. Wer billig kauft, kauft zweimal. Ja. Und das mag für Produkte gelten, für manche Dienstleistungen. Also für anwaltlichen Rat gilt das hundertprozentig. Deshalb halte ich schon mal grundsätzlich wirklich für verkehrt, in so existenziellen Fragen, die einen ja häufig zum Anwalt bringen, ja, danach auszuwählen, was nimmt der eventuell an Gebühren weniger oder mehr als XY, mit dem ich ihn jetzt mal vergleichen will. Ja. Aber gut, trotzdem, ist ja völlig legitim, die Frage. Und ich will sie ja auch gestellt bekommen. Und wenn sie mir nicht gestellt wird, im ersten Mandantengespräch oder Beratungsgespräch, dann werfe ich sie selber auf. Denn eins ist doch klar, wenn ich eine Dienstleistung einkaufe, müssen sich derjenige, die sie einkauft, und der Dienstleister darüber im Klaren sein, was die Gegenleistung sein soll. Mhm. Und in aller Regel ist die Gegenleistung bei mir die Gebühr, die auch im Gesetz steht. Also die gesetzliche Gebühr nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Und auch darüber wird zum Beginn gesprochen. Also niemand unterschreibt bei mir eine Vollmacht, geht raus und sagt, ich weiß jetzt gar nicht, was da am Ende auf mich zukommt. Darüber wird vorher gesprochen. Und es wird auch klar gemacht, wie weit das der Mandant beeinflussen kann. Also eben durch den Umfang dessen, was er mir überträgt. Ja. Und wenn sein Fall eben es verlangt, einfach weil anders wirtschaftlich nicht zu arbeiten ist, finde ich, dass wir eine Stundensatzvereinbarung treffen, dann wird auch darüber vorher gesprochen. Mhm. Also es bleibt immer die freie Wahl und absolute Transparenz. Das kann ich garantieren.
Super. Das heißt, es kommt nicht dann nach 4 Wochen einfach eine Post, wo drauf steht, hier Abrechnung 4.000 Euro für Beratung und dies und das, sondern es wird im Vorhinein natürlich vereinbart.
Ja. Also das, ich greife jetzt einfach mal den Betrag auf. Bisher hat noch nie jemand von mir eine Rechnung über 4.000 Euro bekommen und war darauf nicht vorbereitet und konnte damit nichts anfangen. Wenn, dann war das auch vorher völlig klar. Aber wie gesagt, in der Regel ist das so, Verkehrsstrafrecht, begegnen mir Fälle, die durchaus es erlauben, dass ich meine Tätigkeit mir durch eine Gebühr vergüten lasse, die dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz entspricht und dem, was der Gesetzgeber dafür vorsieht.
Okay, super. Jetzt ist es ja so, du hast wahrscheinlich viel auch mit traurigen und oder schrecklichen Schicksalen vielleicht auch zu tun, weil im Verkehrsrecht passiert doch teilweise dann mehr Schlimmes, als man sich vorstellen kann. Gibt es denn vielleicht so 1, 2 lustige Fälle oder 1, 2 oder ein Fall, du fängst schon an zu lächeln oder zu schmunzeln, wo du vielleicht nach Jahren immer noch drüber schmunzeln musst?
Ja, na klar. Also die ein oder andere Anekdote gibt es immer und nach wie vor erinnere ich mich gern an einen Mandanten zurück, der dem vorgeworfen worden ist, ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr im Zustand der alkoholbedingten Fahrunzüchtigkeit geführt zu haben und dann auch noch eine Unfallflucht begangen zu haben. Und als er dann irgendwann, das Auto soll abgestellt worden sein, der soll geflüchtet sein, und dann führt man also meinen Mandanten, der immer bestritten hat, dass er jemals dieses Auto gefahren hat, was zu tun hatte, mitten in der Nacht zu diesem Auto zurück und hält ihm halt vor, hier mit diesem Auto und da hinten der Unfall. Und dann sagt er, wie soll ich denn dieses Auto gefahren haben? Da ist ja nicht mal ein Lenkrad drin. Dann gehen alle rein und stellt tatsächlich fest, Lenkrad ist nicht vorhanden. Was natürlich noch eine andere Wirkung hatte, es war dann auch keine DNA zu nehmen von einem Lenkrad. Das war weg. Also die Polizei soll dann, ist mir berichtet worden, dann konnte ich auch die Akte entnehmen, noch sehr lange die Umgebung nach dem Lenkrad abgesucht haben. Das Verfahren ist dann irgendwann mal eingestellt worden, nachdem ich mich dann auch mal als Verteidiger gemeldet hatte. Und das ist natürlich eine Sache, ja, darüber kann man, glaube ich, auch nach so vielen Jahren
sprechen. Da hast du recht. Wie hat sich der Fall im Endeffekt aufgeklärt, wenn ich fragen darf? Also darf man das sagen?
Also in dem Augenblick, da, ich sag mal, das Mandat, das mir übertragen worden war, seine Erledigung gefunden hatte, in dem das Verfahren gegen meinen Mandanten eingestellt war, habe ich dann auch keinen Einblick da mehr und kriege auch nicht jetzt irgendwie Informationen von der Justiz, die mich sozusagen informiert hält darüber. Ich kann es nicht sagen. Der Fall. Okay. Ich nehme aber an, dass er endgültig eingestellt worden ist, weil ansonsten war ja niemand, den man damit sozusagen verdächtigen konnte.
Okay. Jetzt hat sich natürlich gerade im April diesen Jahres, glaube ich, einiges geändert in der Straßenverkehrsordnung. Gilt das nur für Berlin? Gilt das deutschlandweit? Und was ist da vielleicht Neues gekommen?
Das gilt bundesweit. Okay. Und also du sprichst die Verschärfung des Bußgeldkataloges an.
Ja.
Kommt aus dem Bundesverkehrsministerium. Also, wie ich eben schon sagte, deshalb auch mit bundesweiter Wirkung und tatsächlich einigermaßen dramatisch.
Ja.
Es war ja bislang so, dass, ich nehme jetzt nur mal den Fall der Geschwindigkeitsüberschreitung, eine Geschwindigkeitsüberschreitung oder eine Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit von 21 km/h und mehr zu einer Entscheidung führte, die in das Vereinigungsregister in Flensburg eingetragen worden ist und dann eben mit einem Punkt bewertet worden ist. Inzwischen ist es so, dass das schon ab 16 km/h drüber ist. Wir wissen hier gerade als Berliner sind in den letzten Monaten sehr viele Straßen, also auch sogenannte Hauptstraßen, in 30er-Zonen umgewandelt worden. Wer da nicht gleich darauf aufmerksam wird und guter Dinge ist und meint, das müsste doch eigentlich ganz normale 50 km/h innerorts sein, der wird mit 50 geblitzt, Abzug der Toleranz von 3 km/h. Also der ist locker mit seinen 16 drüber dabei und bekommt dafür schon einen Punkt.
Ja.
Natürlich insbesondere für die heikel, die schon Einträge haben. Wir wissen, es werden nur 7 Punkte überhaupt toleriert.
Ja.
Dann ist unwiderruflich die Fahrerlaubnis weg. Eine weitere Zuspitzung, Fahrverbot hat es früher gegeben, innerorts ab 31 drüber.
Ja.
Jetzt ist es ab 21 drüber. Gleiches Beispiel, bin auf einer Straße, auf der neuerdings nur noch 30 km/h gefahren werden darf und wähne mich aber in aller Sicherheit und fahre da meinetwegen ein bisschen über 50, 53, 54, entsprechender Abzug, bin ich immer noch mit 21 drüber, habe auch hier ein Fahrverbot. Und jetzt wird es so richtig dicke, führt natürlich auch zur Eintragung in Flensburg und wird mit 2 Punkten bewertet.
Wow.
Ist nicht nach 2,5 Jahren weg, sondern nach 5 Jahren. Und in 5 Jahren kann sich schon einiges ansammeln. Deshalb sage ich immer, wer da irgendetwas in der Pipeline hat, also wer mal ein Schreiben vom Polizeipräsidenten bekommt, und wenn es nur eine Fahrzeugführerermittlung ist, wer ist denn da gefahren? Der sollte eigentlich, wenn er zu den sogenannten Vielfahrern gehört, unbedingt anwaltlichen Rat sich holen, Unterstützung, weil das Risiko, dass in 5 Jahren dann noch was dazukommt und sich da was ansammelt und man dann doch mal recht zügig auf 7 Punkte kommt, ist recht hoch.
Mhm.
Ja, und dann, was hat sich noch verändert? Beispielsweise das sogenannte Parken oder Halten in zweiter Spur, was ja dadurch, dass die Fahrradschutzstreifen häufig auf die Fahrbahn verlegt werden, dann auch häufig bedeutet, dass eben auf so einer Fahrradführung geparkt wird oder erhalten wird. Das war bis vor kurzem noch unter 50 Euro geahndet worden oder ist geahndet worden. Und jetzt geht das in den Bereich, dass es auch in Flensburg eingetragen wird. Dafür gibt es dann schon Punkte.
Und ich glaube, die Höhe der Strafe wurde irgendwie von 25 oder von 15 Euro auf 100 Euro.
Genau, richtig. Ja.
Das ist schon krass. Also gerade hier in Berlin, deine Kanzlei ist in der Kampfstraße, wo jetzt, glaube ich, sogar ein Fahrradweg nochmal entstehen soll.
Ja.
Das ist schon natürlich einerseits gut für die Fahrradfahrer etc., aber in Berlin, da sehe ich einige Führerscheine wegflattern. Also,
ja, ich will auch die Regelung als solche überhaupt nicht jetzt per se kritisieren. Also es gibt bestimmt verkehrspolitische gute Gründe, das so zu gestalten. Man muss sich aber eben darüber im Klaren sein, wenn es einen trifft, und da kann es ja immer verschiedene Gründe für haben, dann ist das eine Sache, die sollte man sich auf die leichte Schulter nehmen. Einfach, weil sich so viel ansammeln kann in der Zeit, solange das Ganze noch im Register eingetragen.
Wow, also das ist, glaube ich, vielen noch gar nicht bewusst und ich glaube, viele fahren nach wie vor mit den üblichen 20 km/h zu schnell, weil es da relativ harmlos war, bevor diese neue Regelung jetzt in Kraft getreten ist, aber die wird es jetzt wahrscheinlich richtig hart erwischen, die einfach gewohnheitsgemäß 20 zu schnell fahren.
Wie ja, das beobachte ich auch, das ist so... wie du sagst, so eine Gewohnheit gibt, zu sagen, naja, bis zu einem bestimmten Punkt kann mir eigentlich nichts passieren oder das nehme ich hin. Wenn da so eine innere Uhr tatsächlich existiert, die sollte man jetzt schleunigst umstellen.
Genau. Super. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die neuen Infos. Ist mittlerweile ein bisschen publizierter geworden oder publik, aber du hattest es schon vor 1,5 Monaten, glaube ich, bei uns gepredigt, wo das noch nicht öffentlich war. Also auch da bist du eigentlich im Informationsfluss, auch den großen Medien etc. oder der Allgemeinheit voraus. Gibt es denn auch mal einen Fall in der Vergangenheit, den du abgelehnt hast, wo du gesagt hast, das möchte ich nicht übernehmen oder wie sieht es da aus?
Ja, gibt es. Es gibt Fälle, die ich nicht annehmen wollte oder es gibt auch mal Mandanten, von denen ich den Eindruck hatte, wir werden uns gegenseitig nicht den Nutzen bringen. Insbesondere werde ich meinem Mandanten womöglich nicht den Nutzen bringen, den er braucht oder den er sich erwartet. Das erste Gespräch, das ich mit einem Mandanten führe, dient natürlich, so wie ich es vorhin schon mal angesprochen habe, der Frage, worum soll es denn gehen und was soll es kosten? Aber es dient natürlich auch dazu, dass wir einander kennenlernen. Das ist ja ein Vertrauensverhältnis, was da begründet wird. Ja. Ich führe durch die Untiefen eines solchen Verfahrens und da muss auch auf der Seite des Mandanten die Bereitschaft sein, sich führen zu lassen. Und ich habe all Verständnis dafür, wenn nicht alle Welt mich liebt oder sich mit mir arrangieren kann und es vielleicht auch den einen oder anderen gibt, wo von Anfang an deutlich wird, das wird mit uns beiden nichts. Mhm. Und auch dann ist es gut, das möglichst rechtzeitig festzustellen, denn jeder soll ja das bekommen, was er tatsächlich braucht und was vom Nutzen ist. Und wenn das mal nicht der Fall ist oder in der Vergangenheit nicht der Fall war, dann habe ich auch schon von selbst gesagt, wir sollten es vielleicht gar nicht miteinander erst versuchen. Besser das früh erkennen, als dann später irgendwie noch daraus zusätzlichen Unbill entstehen zu lassen.
Super. Jetzt haben wir uns ja über das BNI Unternehmernetzwerk kennengelernt. Wie oder generell hat denn BNI dein Geschäft verändert? Dein Tagesgeschäft?
Also mein Tagesgeschäft hat es gar nicht unbedingt verändert. Was BNI verändert hat, sind die Menschen, die ich kenne. Also ich habe der Kreis meiner Bekannten, meiner Freunde, meiner Kontakte ist enorm gewachsen mit einer großartigen Qualität. Mhm. Ich habe ganz fantastische, liebenswerte Menschen kennengelernt. Strebsame Unternehmer, gewissenhafte Unternehmer, mit denen ich gern zusammen bin, mit denen ich gern zusammenarbeite. Als ich mal zu BNI gekommen bin, das erste Mal bei einem Frühstück eingeladen war und da wurde moderiert, damals noch von Tom Jäger, und der sagte, und das kann sogar so sein, dass wenn Sie hier Mitglied werden, irgendwann Freunde hier gewinnen, dachte ich so noch bei mir, ja, nun nicht so dick, ich suche ja keine neue Familie oder so, sondern eben nur Geschäftspartner. Ja. Es ist ja so gekommen. Also ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, mit denen mich mittlerweile eine Freundschaft verbindet und schätze auch deshalb BNI sehr.
Super. Wieso ist für dich wichtig, auch ein Netzwerk an Unternehmern im Hintergrund zu haben?
Naja, zum einen, ich bin ja auch Privatmann. Ja. Ich bin ja nicht nur Anwalt und ich finde es im Augenblick oder mittlerweile total angenehm, also für alle Bereiche meines Lebens, wo ich mal einen Fachmann brauche, wo ich mal jemanden brauche, der mir sagen kann, wo es lang geht, wie es funktioniert und dem ich dabei noch vertrauen kann. Also wo ich sozusagen nicht erstmal testen muss, will ich von dem wirklich einen Rat mir holen oder ein Produkt kaufen. Wenn diese Frage vorweg schon geklärt ist und ich weiß, so wie mir, weiß ich, irgendetwas im Bereich PC passiert und ich muss neue Entscheidungen treffen, dann weiß ich, wen ich anspreche und dass ich da vertrauen kann. Das finde ich total angenehm.
Super. Und du kannst natürlich das Netzwerk auch deinen Mandanten anbieten. Das heißt,
wenn darauf wollte ich, genau. Und dann geht es eben in die nächste Phase, wo ich sagen kann, daran können meine Mandanten partizipieren, an diesem großartigen Erlebnis. Das heißt, ich habe es nicht selten, dass Mandanten zu mir kommen und sagen, nun haben Sie hier mich so gut verteidigt in der und jener Angelegenheit, würden Sie auch meine Ehescheidung machen. Oder ich habe mir letztens ein Auto gekauft, ich habe ein Gewährleistungsproblem damit. Mhm. Da kann ich sagen, nicht meine Spielwiese, Sie haben aber jemanden verdient, genauso gut, wie ich es im Verkehrsrecht gemacht habe, der das für Sie jetzt in dem Gebiet macht. Und dann weiß ich, wen ich benennen kann. Mhm. Das ist einfach auch eine Qualität meiner Arbeit geworden.
Super. Was du auch, glaube ich, relativ strikt machst bei deinen Mandanten. Das heißt, du fragst am Ende, was kann ich noch für dich tun?
Genau.
Was genauso wohlwollend meinst, wie du es dann im Endeffekt auch umsetzt. Also das finde ich super. Ja. Wann bist du denn besonders zu empfehlen oder was ist denn eine Alltagssituation, wo ich als normaler Bürger sozusagen an dich denken kann und sagen kann, Mensch, da ist der Michael Rudnitzky die optimale Lösung dafür?
Naja, es gibt Situationen, da tritt der Staat mit uns in Kontakt und kommt wirklich an uns ran. Das finden wir dann plötzlich gar nicht mehr so angenehm. Also weil wir kriegen irgendwie Post vom Polizeipräsidenten, der fordert uns auf, zu irgendwas Stellung zu nehmen oder auch nur einen Fahrzeugführer zu benennen oder ähnliches. Und da geht es eigentlich schon los. Selbst derjenige, der nur als Zeuge angeschrieben wird, der Aufforderung, sag doch mal, wer am so und so viel mit deinem Auto unterwegs war, was von dir erhalten wird, der hat Rechte. Die Rechte kann er nur wahrnehmen, wenn er sie kennt. Und da entsteht bereits ein Beratungsbedarf. Da kann ich bereits sehr viel Nutzen bringen, indem ich sage, was muss sein, was können wir lassen, was ist vernünftig.
Mhm. Super. Oder natürlich, wenn jemand im Umfeld sagt, Mensch, ich habe hier schon 6 Punkte, 6,5, wurde jetzt nochmal geblitzt hier irgendwo am Kudamm und schon am Zittern ist, am Schwitzen etc. Das heißt, es gibt auch da Aussichten, Recht walten zu lassen etc. Und vielleicht...
Also, Brünnam, sprichst du von sowas wie einer vorbeugenden Beratung und hast da völlig recht. Und da würde ich sogar noch einen Schritt weiter nach unten gehen, nicht erst bei 6 Punkten. Ich helfe auch gern mal, den Punktestand zu ermitteln und nicht nur den Punktestand zu ermitteln, sondern auch zu erklären, wann wir mit Tilgungen rechnen dürfen, was möglicherweise Tilgung noch im Augenblick im Wege steht und wie man vielleicht auch auf anderen Wege nochmal einen Punkt loswerden kann. Ja. Das mache ich im Verkehrsrecht, das mache ich aber auch im allgemeinen Strafrecht. Wer sich als Unternehmer betätigt, hat immer das Risiko, dass er auch mit Strafgesetzen in Berührung kommt. Diesem Risiko begegne ich gern durch eine vorbeugende Beratung.
Jetzt fällt mir gerade noch mal was ein. Wir haben jetzt die ganze Zeit hauptsächlich über Verkehrsrecht gesprochen. Das meiste, was du jetzt gerade erzählt hast, gilt natürlich auch für das Thema Strafrecht. Das heißt, da sind ja auch ganz andere Bereiche dabei, die nichts mit Verkehr zu tun haben. Die wickelst du aber genauso ab, richtig?
Ja, selbstverständlich. Also was da im Augenblick auf uns zukommt, denke ich mal, wird das ganze Thema sein der Zuschüsse, die im Rahmen der Corona-Krise zunächst sehr freizügig durch die IBB verteilt worden sind. Das ist gelobt worden und wird auch von mir gelobt, dass das so doch recht unbürokratisch und komplikationslos ausgeschüttet worden ist.
Ja.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass da nicht irgendwann mal auch eine Phase eintritt, in der das Ganze so ein bisschen in eine Beruhigung kommt, wo die Voraussetzungen dafür geprüft werden, im Nachhinein geprüft werden, ob sie wirklich bestanden haben für diese Zuschüsse. Wir reden dann vom Verdacht eines Subventionsbetruges. Ich habe die ersten Fälle, wo Menschen zu mir kommen und sagen, ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich hätte haben dürfen, weil jetzt höre ich, dann hätte ich ja das und das im Grunde genommen als Voraussetzung bringen müssen.
Ja.
Und das sind Themen, die in Zukunft Kleinunternehmer beschäftigen werden und auch für die bin ich natürlich da. Das hat jetzt meine anwaltliche Tätigkeit als Strafverteidiger ist nicht beschränkt auf das Gebiet des Verkehrsrechts.
Okay. Jetzt bringt mich das zu der vorletzten Frage eigentlich wieder relativ gut hin. Welche Branche hat denn erfahrungsgemäß relativ häufig mit einem Anwalt für Verkehrsrecht zu tun? Also sind das vielleicht Taxiunternehmen oder sonst irgendwelche Unternehmen oder Privatpersonen, irgendeine Risikogruppe oder sowas? Für wen bist du im Endeffekt besonders spannend?
Ja, das Taxiunternehmen, das ist natürlich der erste Reflex, hast du völlig recht, da denkt man als erstes dran. Woran man vielleicht erst an zweiter oder dritter Stelle denkt, wo es aber bisweilen sehr viel dramatischer sich auswirken kann, wenn eine Verkehrsstraftat oder eine Verkehrsordnungswidrigkeit vorgeworfen wird, das ist zum Beispiel die häusliche Krankenpflege. Gewerbliche häusliche Krankenpflege. Das sind Unternehmen, die ihre Pflegekräfte in Kleinwagen in die Stadt hinausschicken zu den einzelnen Hilfebedürftigen, die da betreut werden.
Ja.
stehen naturgemäß unter einem ordentlichen Zeitdruck, da muss viel geschafft werden. Und das wissen nun alle. Also wer in diesem Verkehr da draußen unterwegs ist, mit ein bisschen Zeitdruck, Vielfahrer ist, wer, weiß ich, an einem Vormittag 20 Mal einparkt in die engen Parklücken, die da gerade noch bestehen, da passiert mal irgendetwas. Und das Drama für die Unternehmen ist, wir wissen es alle, Pflegekräfte sind Goldstaub. Nun stelle man sich vor, dieser Goldstaub kann nicht mehr genutzt werden, weil er plötzlich keinen Führerschein mehr hat oder auch nur ein Fahrverbot von ein oder zwei Monaten. Das ist dann für so ein Unternehmen tatsächlich in dem Augenblick eine absolute Herausforderung. Und die haben auch Interesse daran, dass ihre Arbeitnehmer dann entsprechend und gut verteidigt werden.
Okay, super. Das heißt im Endeffekt, jeder, der viel unterwegs ist, viel einparkt, gerade in enge Parklücken. Das ist besonders spannend. Super. Wenn ich jetzt vielleicht vor kurzem über Rot gefahren bin etc. und ich wurde erwischt oder es hat geblitzt oder da stand vielleicht direkt ein Polizeiauto hinter der Kreuzung, wie kann ich dich denn am besten erreichen?
Du kannst mich erreichen über meine ganz normale Kanzlei-Telefonnummer.
Ja. Vielleicht. Die werde ich vielleicht unten nochmal einblenden in die Shownotes etc.
Gern nehme ich auch Kontakt auf, wenn ich eine Mail bekomme.
Ja.
Das ist mir eine sehr beliebte Kontaktaufnahme seitens meiner Mandanten oder derer, die sich für meine Tätigkeit interessieren. Ich sehe dazu, dass ich schnell zurückrufe oder eine Mail zurückschreibe. Alle Kontaktdaten findet man auf meiner Homepage, so wie es sich gehört. Wenn wir uns ein bisschen näher kennen, dann gibt es auch noch meine Handynummer oben drauf, meine Mobilfunk.
Okay, das heißt eine Notfallnummer im Endeffekt, wenn man vielleicht gerade an der Unfallstelle ist, etc., es wird einem Verschiedenes vorgeworfen, selbst da kann man vielleicht dann über eine Notruf.
Auch die findet man noch auf der Homepage.
Super. Alles klar. Michael, das waren meine Fragen im Endeffekt.
Ich danke dir für deine Fragen und für die Zeit, die du dir für mich genommen hast. Dankeschön.
Ja, ich danke dir für deine Zeit und für dein Vertrauen, dass du hier relativ spontan und unvorbereitet hier so souverän auf die Fragen antworten konntest. Also vielen Dank dir auf jeden Fall. Wir sehen uns am Donnerstag beim nächsten digitalen BNI-Frühstück.
Wir sehen uns am Donnerstag. Ich freue mich drauf.
Genau.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.